Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist wie immer der...
Was? War ich gemeint?
Ja, ich? Ja.
Monsieur? Nein. Ja.
Du?
Machen Sie mal weiter.
Ja, gleich. Ja, ihr merkt schon, der Per ist heute irgendwie ganz anders drauf, so ein bisschen hektisch irgendwie, kann das sein, Per?
Pierre? Nein!
Also ihr merkt, wir haben so ein bisschen hier Schmerzen. Und die Schmerzen haben einen Namen. Wir gucken uns heute nämlich Fantomas an. Pierre. Und Fantomas war der Durchbruch tatsächlich, der internationale Durchbruch eines unserer absoluten Lieblinge, muss man ja schon an der Stelle sagen. Nämlich des guten Louis de Funès.
Louis de Funès.
Ich habe dann mal tatsächlich, weil das ja mal schon der erste Streitpunkt ist, ein Portal im Internet bemüht, wie man das denn ausspricht. Also der Vorname ist nicht Louis, sondern Louis tatsächlich. De, da ich denke, das ist wenig überraschend. Der Nachname wird Funès ausgesprochen. Also Louis de Funès. Darauf können wir uns ja einigen. Dann haben wir die korrekte Aussprache. Das kommt gleich nochmal, weil wir haben gleich noch einen anderen, den Hauptdarsteller unseres heutigen Films. Da muss ich mich auch nochmal schlau machen, wie man den ausspricht, Per. Kann ich auch gleich mal einspielen, weil ich persönlich hatte nie Französisch in der Schule. Du?
No.
Also ich habe Spanisch gehabt und das schnellstmöglich abgewählt als zweite Sprache.
Ich hatte Englisch und das hat mir gereicht.
Ja, denn Fantomas habe ich mir gewünscht, Per, weil der war bei den Bösewichten dabei. Und ja, der hat mir einfach gefallen. Und den, ich fand, der hatte immer Charme. Ich habe da so eine Erinnerung. Ich bin auch ganz ehrlich lange nicht mehr gesehen, die Filme. Und dann habe ich mir jetzt den ersten Teil angeschaut. Jetzt war das Wetter gerade, während wir hier so aufnehmen, Ende April, super. Deswegen habe ich nur den ersten Teil geschafft und nicht alle. Mich würde mal interessieren, wann hast du das letzte Mal Fantomas gesehen, circa, bevor du ihn jetzt für die Aufnahme gesehen hast?
Kann ich dir genau sagen, 21.04.2020, ich habe bei mir in Letterboxd nachgeguckt.
Okay, ja, das ist natürlich, ja.
Lag daran, der war ungefähr zu der Zeit, lief der bei ZDF Neo, hatte ich mir dann auf Festplatte aufgenommen und dann geguckt. Und ja. Deshalb kann ich es so schön sagen. Die Frage meinerseits wäre erstmal, wann hast du Fantomas das erste Mal gesehen?
Also erstmal, um meine Frage auch zu beantworten, das letzte Mal liegt bei mir doch deutlich länger zurück als bei dir. Jetzt hier nicht 2 Jahre, sondern es sind bestimmt eher 10, so um den Dreh. Ich kann es aber nicht so genau sagen wie du, weil zu dem Zeitpunkt damals habe ich sowas wie Letterboxd noch nicht benutzt. Ja, und dementsprechend hatte ich noch Erinnerungen an den Film, aber nicht mehr so ganz rasiermesserscharf. Wann habe ich den das erste Mal gesehen? Ja, anders als du, der ja zur Uraufführung damals im Kino sein konnte, ist es
nicht
bei mir...
wirklich.
Der musste mal sein, ein bisschen böse. Ist es bei mir so, ich habe den dann tatsächlich als Kind gesehen im ZDF und es ist ja mit der heutigen Freigabe, die dieser Film hat, überraschenderweise ab 12, das hat mich gewundert, damals ja so ein bisschen zweifelhaft gewesen, weil ich war definitiv deutlich jünger, als ich den gesehen habe. Und der lief damals, ja, in den 80er Jahren, würde ich jetzt mal sagen, im zweiten deutschen Fernsehen. Und als Kind durfte ich den gucken, da war ich so 7, 8. Und tatsächlich habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen, weil meine Tochter gefragt hat, ob sie den mitgucken darf. Die ist 8, der ist ab 12. Meine Frau sagte, sicher, den habe ich auch geguckt, da war ich so 8. Also ein Film, kannst ja gleich mal auch mir so einen Eindruck geben. Freigabe ab 12, ist das gerechtfertigt in diesem Film?
Ich sag ja. Aber kommen wir gleich gerne nochmal drauf zurück.
Ich fand den extrem harmlos im Vergleich zu manch anderen Filmen, die eben ab 12 freigegeben sind, wo viel Krach, Boom, Bang ist, beziehungsweise sogar ab 6 in Begleitung der Eltern. Ja, also Meine erste Erinnerung an Phantomas kann ich dir auch ganz genau sagen, das war dieser Bösewicht, der so ein bisschen spooky wirkte mit seinem komischen Gesicht, mit seiner komischen Maske und mit seiner Sprache und dass der auch so überlegen war. Das ist damals bei mir als Kind hängen geblieben und war so, ja, eigentlich das, was so eine Faszination bei dem ausgelöst hat für mich. Also dieser Bösewicht hat hier den Film für mich damals gemacht.
Also ich habe den Film das erste Mal Mitte der, oh, jetzt tut's weh, 70er Jahre wohl gesehen.
Nein, da hast du schon gelebt.
Ja. Also ich kann mich halt an so ein paar Szenen aus damaliger Zeit erinnern. Ich muss da so 4-5 Jahre alt gewesen sein. Das war so Mitte, ja, Ende der 70er.
Jetzt kommt's raus.
Und kann mich halt sehr bewusst damals noch erinnern an diese Sequenz, wo unser Hauptdarsteller Jean Marais heißt der, glaube ich, aber das kannst du gleich besser sagen, halt über die Dächer mit dem Hubschrauber à la Jean-Paul Belmondo abhaut. Und habe dann von Fantomas bis Mitte, Ende der 80er Jahre nichts mehr gesehen, wo er das erste Mal auf Sat 1 lief. Das Einzige, was ich von Fantomas dann immer nur gesehen oder wahrgenommen habe, war in einer anderen Geschichte meiner Jugend, die ich auch deiner Tochter nur empfehlen kann, wenn sie sie noch nicht kennt. Das ist nämlich die Märchenbraut. Da taucht Fantomas ja als Herrscher des Erwachsenenmärchens auf und wird deutlich positiver dargestellt als in den Filmen, aber auch mit diesem klassischen französischen Maskendesign. Und muss ganz klar sagen, wo der Film dann das erste Mal so Mitte, Ende der 80er auf Sat 1 lief, war ich schockiert. Weil ich habe bis dato gar nicht auf Plan gehabt, dass Louis de Funès in diesem Film mitspielt.
Ich will jetzt direkt mal eben hier deine Frage beantworten.
Marie Jean-Jacques.
Oh. Okay.
Das war der Fall. Nein, das war jetzt ein falscher Name.
Jean-Jacques kann sich.
Jean. Doch, da heißt Jean-Jacques mit Vornamen. Wird immer nur Jean-Marie. Marie ist der.
Okay,
richtig.
Jean-Marie, dann lag ich ja nicht ganz so falsch.
Genau. Jean-Jacques-Marie, genau.
Und wie gesagt, ich war total irritiert, das ist ein Film mit Louis de Funès. Und das Problem ist, wenn ich weiß, das ist ein Film mit Louis de Funès, erwarte ich dann ein gewisses Schema. Und das kriegst du bei Fantomas nicht.
Interessant.
Was auch gut ist.
Ja, also tatsächlich, retrospektiv muss man ja sagen, ein Louis de Funès-Film ist ein Louis de Funès-Film. Also er nimmt das ein, es ist sein Film. Und das war eben bei Fantomas tatsächlich so nicht.
Da bin Mag ich ganz vielleicht da
deiner Meinung. Also das ist vielleicht auch der Zeit geschuldet, weil er eben da ja erst seinen Durchbruch hatte.
Weil im gleichen Jahr ist ja eigentlich der Louis de Funès-Film gestartet überhaupt. Das war ja der Gendarme von Saint-Tropez.
Ich habe hier nochmal eine zweite Aussprache zu Herrn Marais. Ne, nicht, dass wir jetzt hier die ganze Zeit den Namen falsch sagen.
Jean Marais.
Scheint aber richtig zu sein.
Jean wir bleiben Marais. Bei Jean Marais.
Jean Marais. Na, egal, wie die zweite Aussprache war oder der zweite Vorname, habe ich jetzt hier zwei verschiedene, Jacques und Luc. Also Jean Marais. Ja. Zu dem kommen wir gleich, weil das halt ist eine ganz spannende Person. Ja, zu de Funès kann man ja sagen, dass dieser Film im Prinzip sein Durchbruch war und ab da ging es steil nach oben. Und was ich an ihm halt besonders spannend finde, ist die Tatsache, der hat es ja dann geschafft, in kürzester Zeit wahnsinnig erfolgreiche Filme zu drehen. Was man so gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man sich mit ihm nicht näher beschäftigt hat, ich habe jetzt schon mehrere Dokus zu ihm gelesen, der Mann war ein Spätberufener, geboren ist ja de Funès 1914, das heißt, als Fantomas gedreht wurde, war der Mann schon 50 Jahre alt und man würde jetzt wahrscheinlich erstmal meinen, ja, aber da war der doch schon Superstar. Nein, absolut gar nicht, der Mann hat davor tatsächlich in Filmen mitgespielt, wenn ich euch jetzt die Titel nenne, die sagen euch gar nichts, weil das waren nicht die Louis de Funès-Filme, mit denen wir ihn assoziieren. Sein großer Durchbruch kam tatsächlich genau zu dieser Zeit. Der Mann hat 40 Filme als Nebenrolle, als Statistenrolle, in Kleinstrollen gespielt, wie in Filmen Das Scheusal, In gewissen Nächten, Der Hammel mit fünf Beinen. Er war da sehr oft an der Seite von großen Stars wie Jean Gabin. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Das habe ich jetzt nicht mehr gegoogelt. Und war der so ein ganz kleiner nebenbei. Und eigentlich war er schon so weit, dass er zurück ans Theater gehen wollte und aufhören wollte mit der Schauspielerei in Filmen. Denn am Theater hatte er etwas und da per weiß ich, da leuchten jetzt deine Augen auf. Nämlich das Theaterstück Oscar, welches Anfang der 60er ein Riesenerfolg war. Deswegen, Pers Augen leuchten deshalb, weil das einer seiner Liebsten, glaube ich. Und 63 hat er dann noch den Film gemacht, auf Deutsch heißt der Quietsch, Quietsch, wer bohrt denn danach Öl? Auch ein theaterpassierte Ensemblekomödie, wo er schon im Mittelpunkt stand. Aber das alles war nicht der große Durchbruch. Und dann kam der Sommer 64 bei De Funès und dann dieser Hammer, drei Filme zu drehen, Fantomas, über den wir heute sprechen, Der Gendarme von Saint-Tropez, dort erstmals als Hauptdarsteller, weil bei Fantomas war er halt nur der zweite Star neben Marais. Und Louis das Schlitzohr-Pair kam in dem Jahr auch noch, wo er auch wieder Co-Star von Bourville war. Und alle drei Filme waren ein Riesenerfolg. Und das hat in der französischen Filmgeschichte so niemand mehr geschafft, drei Top-Filme zu haben auf den ersten Plätzen in einem Jahr. Und ich sag mal, mein Gefühl ist, so toll Fantomas ist, der Ludovic Cruchon, der Gendarme von Saint-Tropez, ist, glaube ich, dann die Rolle, wo er dann ja auch viele Fortsetzungen drehen konnte, wo er so richtig den Durchbruch hatte, gefühlt.
Auf jeden Fall. Und gehören auch wirklich zu meinen Liebsten. Wobei, bei Louis de Funès ist es ja auch noch so, da wurde ja auch damals sehr viel Etikettenschwindel mit betrieben.
Absolut.
Das darf man auch nicht vergessen. Also zum einen lag es natürlich daran, dass Filme damals nicht so im Stream oder im Fernsehen oder auf Medien verfügbar waren. Und man hat sich dann wirklich über jeden Louis de Funès-Film im Kino wohl gefreut. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Das war dann noch nicht meine Kinogängerzeit. Aber ich weiß, dass ich unwahrscheinlich viele Louis de Funès-Filme auf Video mir angeschaut habe, wo mein Bruder dann gesagt hat, hier, ich bring dir mal einen mit und du guckst dir den Titel an. Ja, kenne ich noch nicht. Legst dann an und denkst, den habe ich doch schon gesehen. Also manche Filme haben so viele Titel, das ist dann nicht nachzuvollziehen. Nehmen wir, ich weiß nicht, Scharfe Kurven für Madame, ob du den jetzt so ad hoc kennen würdest. Da ist die Geschichte, wo er so ein Restaurantchef spielt.
Klar.
Den gibt's unter Das große Restaurant, Louis der Spaghetti-Koch, Oscar hat die Hosen voll. Und das hast du bei fast jedem Louis de Funès-Film, dass da ultra viele Alternativtitel für existieren. Für einen und denselben Film, aber der ist von verschiedenen Labels damals dann rausgebracht worden. Und also, gerne wird natürlich der Name Oscar oder Louis immer im Titel genommen.
Ja, das ist ganz wichtig. Und was ich gar nicht so parat hatte, muss ich sagen, dass seine Hochphase so kurz war. Der hat 1964 war er dann der populärste Filmkomiker Frankreichs, der absolute Topstar und hat damit Fernandel und Beauville eben abgelöst, die bis dahin eben die großen Publikumsfavoriten waren. Ja, aber im Endeffekt währte dieser Aufstieg keine 10 Jahre. In den 10 Jahren hat er gekurbelt ohne Ende, da sind all die ganz tollen Filme entstanden. Aber schon 1971, also nur 7 Jahre nach Fantomas, musste er ja, weil er Herzprobleme hatte, seine Arbeit deutlich reduzieren. Bei Balduin der Sonntagsfahrer war es, da hat er große Probleme gehabt und hat dann ja auch ausgesetzt und dann erst 73 den Rabbi Jakob gedreht und dann 76 erst wieder Brust oder Keule, wo er dann auch schon deutlich abgenommen hatte. Ne? Also da ist er ja auch dem Rat der Ärzte gefolgt. Da war er dann 60 und ist ja auch leider 83 dann verstorben mit wiederkehrenden Herzproblemen. Und im Endeffekt muss man sagen, die Hochzeit von ihm, es war von 64, beginnt unter anderem mit Fantomas, bis hin halt so 71. Vielleicht, wenn man noch zwei, drei danach mitnimmt, 73, 76. Also eine ganz kurze Zeit, wo der halt ganz viele tolle Filme gedreht hat. Die letzten Filme in den 80ern, da kann man dann sicherlich geteilter Meinung zu sein, ob die gut sind oder nicht. Da merkte man eben auch schon, dass er da sehr eingeschränkt war und auch nicht mehr so richtig hinter den Projekten stand.
Also mir persönlich fallen nur zwei Filme ein, die nicht ganz so mein Geschmack sind. Aber das wäre vielleicht mal ein schöner Tipp für eine Top 5, die man machen könnte. Was ich allerdings sagen muss, ich kenne keinen, der Louis de Funès nicht mag. Und ich bin froh, dass ich wirklich die ganzen Filme auch kenne, weil die sind so, ja, Kopf ausschalten und Spaß haben und genießen.
Absolut, absolut. Und der Film ist auch Kopf ausschalten und Spaß haben und genießen. Lass uns doch mal einsteigen in Fantômas. Das ist ja schon ein ganz, ganz besonderer Film. Wie immer gibt es so einen kurzen Ausblick, worum geht's. Es gibt einen Verbrecher, Fantômas eben. Und der ist ein ganz besonderer, weil der ist nicht zu greifen und verschleiert auch seine Person sehr gut. Und Kommissar Juve, gespielt von Louis de Funès, ist sehr entschlossen, den eben zu fassen, ist aber gleichzeitig auch ziemlich überdreht und hat um sich herum Polizisten, die per semi-fähig sind, kann man ganz vorsichtig sagen. Ja, also
da. Aber ganz vorsichtig nur.
Ganz vorsichtig. Und der Gangsterkönig Fantômas hat es jetzt eigentlich nicht so schwer, da Juve immer auszutricksen. Aber der geht sogar noch einen Schritt weiter, denn der Fantômas hat ja eine Spezialität, Per. Um welche handelt es sich da?
Das ist, dass er Meister der 1000 Gesichter ist.
Ganz genau.
Er kann jede Identität annehmen und nicht nur vom Gesicht her. Also er stellt ja selber klar, er ist das absolute Genie. Und eine Maske im Gesicht tragen kann jeder, aber er hat ja auch noch dafür gesorgt, dass die Fingerabdrücke der imitierten Personen nachgeahmt werden. Er ahmt auch die Stimmen nach. Und komischerweise sehen die meisten Leute aus wie ein verkleideter Jean Marais, aber das ist ein anderes Thema.
Seltsam, ne? Aber ich finde das gerade zum Anfang, wie man ihn da so hineinbringt, schon klasse. Der Film beginnt ja eben mit so einem kleinen Verbrechen, ne, von ihm. Und dann ist ja dieser Marais, der spielt ja hier an der Stelle einen Journalisten, der negativ über ihn berichtet. Das ist Fantômas.
Wirklich negativ? Eigentlich berichtet er ja insofern, dass er ein Interview von ihm faked. Also auch da, damals gab es wohl tatsächlich schon mal Fake News.
Ja, genau. Er findet ein Interview und das geht Fantômas gegen den Strich. Der möchte, dass das zurückgezogen wird. Marais denkt da gar nicht dran, möchte sich auf Kosten von ihm eben an der Stelle, ja, besonders in Szene setzen als Journalist. Das hat dann zur Folge, dass er gekidnappt wird von Fantômas und er ihm klar macht. Und das finde ich dann so genial, Per, weil wie schön kann man einen Bösewicht einführen? Er kidnappt denjenigen einfach und macht ihm klar, ich kann dein Gesicht annehmen, ich kann deine Fingerabdrücke annehmen. Und ich sitze übrigens hier in einer Unterwelt, die 1964, wir bedenken die Zeit, topmodern ausgestattet ist, mit diversen Special Features. Ja, ich finde ja immer noch der Schreibtisch, der hin und her fahrbar war, sehr schön. Ja, hat Stefan Raab später bei TV Total geklaut.
Ich hatte den gleichen Gedanken gerade.
Ja, also Per, nach einer halben Stunde ist der Kerl vollumfänglich, mit welche Taten begeht der, wie unfassbar ist der und wie genial ist der, intronisiert. Also als Zuschauer ist man voll drin und man findet den dadurch schon faszinierend, oder?
Ja, wobei ich aber auch sagen muss, ich habe mich ein bisschen jetzt auch mit der Figur nochmal kurzzeitig befasst. Man hat ihn aber sehr entschärft, ne?
Ja, ganz klar. Also wenn man jetzt mal auf den Fantômas, den Kriminalroman Fantômas eingeht von Sylvestre und Hollande, die beiden Hauptdarstellern, dann ist das jetzt eine Kinderversion, Per.
Also wenn ich dann lese, so typische Verbrechen, ich gehe in ein Kaufhaus und tausche das Parfum in den Flaschen durch Schwefelsäure aus. Oder ich setze pestverseuchte Ratten in die Kanalisation aus. Ja, das ist dann auf einmal nicht mehr ganz so charmant. Und auch so Hinrichtung, ja, ich lasse dich durch Madame de Guillotine köpfen, aber ich drehe dich um, du sollst das Fallbeil sehen, wenn es runterkommt.
Ja, war eine andere Zeit, ne? Also, wer das nicht kennt, den Hintergrund, Fantomas, die Filmfigur, basiert auf Kriminalroman eines Autorenduos, Pierre Sauvest und Marcel Ornon. Die haben damals in Fließbandarbeit gearbeitet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die haben immer jeden Monat eine Geschichte von über 400 Seiten veröffentlicht und das konnten sie nur, weil sie beide immer gleichzeitig daran geschrieben haben. Also jeder hatte zur Aufgabe, 200 Seiten pro Monat zu schreiben. Jetzt bedenkt bitte die Zeit 1911, da war das jetzt nicht mit, ich spreche was rein in einen PC, der das automatisch aufschreibt. Nee, das war Klappern auf einer ganz rudimentären Schreibmaschine. Und es war wirklich so, dass die beiden parallel geschrieben haben und die haben sich mal die Abschnitte zugeteilt. Das ist eine ganz spannende Geschichte, wenn man das mal liest. Haben sie auch nicht lange durchgehalten, diesen Workload. Sylvestre ist dann 2014 nach einer kurzen Krankheit gestorben und dann hat eben Alain das weiter betrieben mit ein bisschen Abstand. So sind aber sehr viele Fantomas-Stories in kurzer Zeit erschienen. Allein im Jahr 1911 waren das 10 Stück, gefolgt dann nochmal von weiteren, haltet euch fest, 13 im Jahr 2012. Und insgesamt 32 Stück, bis der eine der beiden dann verstorben ist. Dann hat das Ganze 12 Jahre Pause gehabt. Und dann hat aber Alain noch mal alleine anschließend 10 weitere Titel gemacht, die allerdings dann, ja, dann gab es ja die Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg und auch so schöpferische Pausen. Also es hat er dann über einen langen, langen Zeitraum gehabt, zwischen dem vorletzten und letzten Werk liegen 15 Jahre. Und was viele nicht wissen, das ist auch wahnsinnig oft verfilmt worden. Die erste Verfilmung von Fantomas, das ist eine französische Filmreihe mit 5 Titeln aus den Jahren 1913 bis 1914. Und schon 1920 gab es eine 20-teilige US-Serie dazu. Also Fantomas war auch schon über See damals ein Riesenheld. Also ganz, ganz viele Jahre bevor die Filme eben mit Moreau und mit de Funès kam, war Fantomas schon ein Held und ein Bösewicht.
Und es gab irgendwann sogar eine Verfilmung mit Helmut Berger als 4-teilige Fernsehserie.
In den 80er Jahren, ja, tatsächlich.
Die auch auf den Roman basiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich damals geguckt, war schwer enttäuscht, weil ich habe der Blaugesicht erwartet als Jugendlicher oder als Kind besser gesagt. Konnte mit dieser Verfilmung damals nicht wirklich was anfangen. Und würde die wirklich gerne mal aus heutiger Sicht mir nochmal anschauen. Ich hoffe, dass die irgendwann nochmal gebracht wird, weil gefunden habe ich sie jetzt ad hoc nicht.
Wenn wir jetzt mal auf die Handlung schauen, Per, das Ganze geht ja weiter. Jetzt nimmt Fantomas, du hast es ja schon angedeutet, an der Stelle von dem Journalisten die Gestalt an, während er ihn gekidnappt und in Haft hat und begeht einen Juwelenraub mit seiner Gestalt.
Ja, wobei, eigentlich muss man dazu sagen, er hat diesem Journalisten ja erstmal angeboten, du musst das alles klarstellen, das hat er dann nicht machen können, weil man ihn auf Polizeiseiten ja dann für Fantomas hält und konnte das Ultimatum nicht einhalten, worauf er dann entführt worden ist. Und Fantomas dann sagt, weißt du was, dann werde ich jetzt dein Leben zerstören, ist mir egal, was vorher war, ich mach dich fertig. Und begeht dann halt diesen Raub.
Was ich an dem Raub ganz schön finde, ist dir da was aufgefallen zum Thema Betäubungsgas?
Dass das zu schnell wirkt, oder was meinst du?
Also das wäre ja schon streitbar. Ne? Das Ganze vielleicht für euch, falls ihr es jetzt nicht gerade so vor eurem inneren Auge habt. Fantomas bohrt ein Loch durch die Decke, steckt einen Schlauch durch und leitet dann Betäubungsgas ein, weswegen in dem Raum alle schlafen. Sofern so gut, das wirkt sehr schnell, ja, dann geht eine Tür auf und im Nachbarraum kippen die alle sofort um, weil das Betäubungsgas so schnell wirkt. Spätestens hier sage ich, what, wie schnell wirkt denn das Gas? Und dann kommt die Krönung, dann steigt Fantomas ohne Maske, ohne Gasmaske wohlgemerkt, in diesen Raum ein und klaut die Juwelen. Und bei ihm wirkt das Betäubungsgas aber nicht.
Ja, ist wahrscheinlich so manipuliert, dass seine Gene ausgenommen sind.
Auch die von der Polizei, die wenig später dann in den Raum kommt und feststellt, hier war ein Raub mit Betäubungsgas, bei denen wirkt das aber auch nicht. Die fallen also auch nicht um.
Er hat sich verflüchtigt.
Also an der Stelle fand ich persönlich, ich habe brüllend gelacht in dem Moment, weil es war so ein krasser Filmfehler. Wow. Heutzutage natürlich total lustig, du achtest auf sowas, aber damals hat man auf sowas ja nicht geachtet. Mega lustig und ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal bin ich auch froh, wenn ich einen Filmfehler nicht entdecke, weil der verfolgt mich über Jahre. Ich sag nur, der unsichtbare Dritte, wenn Cary Grant erschossen wird und ein kleiner Junge hält sich kurz bevor er erschossen wird schon die Finger in die Ohren, weil er den Knall nicht hören will. Mhm. Manchmal willst du auch Filmfehler nicht wissen.
Ja, das sind die Momente, wo du denkst, oh Gott, ne? Ja. Ja. Ja, Per, wie geht's dann denn weiter? Ne? Jetzt ist das fiktive Interview nicht zurückgenommen worden. Jetzt hat er da diesen Raub begangen.
Ja, jetzt kommt es eigentlich so weit, dass unser guter Inspektor ins Fadenkreuz gerät.
Ja, erstmal verfolgt er ihn. Das sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen, weil jetzt
Ach so,
kommt ja,
ja
etwas Bondeskes.
Ja, es wird natürlich im 60er-Jahresteil eigentlich schon der letzte oder vorletzte Bond-Film vorweggenommen, wenn sie über den Dächern von Paris fliehen. Und dann, was ich ja vorhin schon angesagt habe, es zu einer wunderschönen Situation kommt, die später Jean-Paul Belmondo gerne genommen hat, dass halt ein Hubschrauber anfliegt und unser Hauptdarsteller, ja, die Leiter sich schnappt und wegfliegt und man merkt, okay, der Darsteller ist der echte Darsteller, da hat man sehr viel Wert drauf gelegt, beziehungsweise ja, Jean Marais hat ja sehr viel Wert drauf gelegt, dass er seine Stunts wie auch Belmondo immer selber machen durfte. Aber du merkst irgendwie, der am Ende der Leiter hängende Louis de Funès ist auf keinen Fall Louis de Funès.
Nein, das stimmt.
Und ja, nicht nur, dass er flieht, er hat ja dann auch noch die Freundin von ihm entführt und sagt sich, ja, seine Freundin ist jetzt meine. Die gefällt mir, ich empfinde was für die, ist jetzt meine.
Auch eine lustige Art und Weise, das so in die Handlung einzubauen.
Ganz normal in den 60ern.
Ja, anderes Weltbild, ja. Ich würde mal ganz kurz an der Stelle natürlich, bevor wir jetzt weiter in den Film einsteigen, mal mit dir drei Sätze über Jean Marais verlieren, weil das ist der Hauptdarsteller des Films.
Ja.
Und ich finde eine ganz besondere Person, der man auch mal drei Sätze Aufmerksamkeit schildern sollte.
Ich finde was sehr viel, also ich finde etwas sehr Faszinierendes an ihm zu der damaligen Zeit. Und zwar, ich wusste es gar nicht und eigentlich spielt es auch keine Rolle aus heutiger Sicht, aber ich finde es für die damalige Zeit schon interessant, dass Jean Marais bekennender Homosexueller war. Dass genau. In Frankreich absolut kein Problem war, so wie es sich auch gehört. Und das zu einer Zeit, wo das in Deutschland, ja, wie soll man es höflich sagen, noch unter Strafe stand.
Ja, also das wäre in Deutschland, glaube ich, nicht möglich gewesen, dass hier jemand so gehypt wird. Er war ja wirklich dann ein Star. Jean Marais an sich ist bekannt geworden durch viele Mantel- und Degen-Filme, wo er dann eben zwei Jahrzehnte tatsächlich gewirkt hat, in seiner Filmografie eigentlich sein Schwerpunkt lange war. Und Fantomas war die Rolle, die dann seinen Durchbruch bedeutete. Ganz spannend war nicht nur, dass er ja, sich zu Männern hingezogen gefühlt hat, sondern dass sein Lebenspartner gleichzeitig auch mit einer Frau verheiratet war. Das heißt also hier an der Stelle eine offene Beziehung gepflegt haben und auch deutlich älter war als Marais. Also die Franzosen da in den 60er Jahren super tolerant, muss ich sagen, wow. Also ich habe das auch extra nochmal nachgelesen. Das war bekannt. Es war jetzt also tatsächlich nicht so, dass der ein heimliches Doppelleben geführt hat, sondern es war bekannt, wie er da eben unterwegs ist. Und das muss ich sagen, da habe ich großen Respekt vor. Finde ich persönlich sehr, sehr gut und schön und hat mich total geflasht.
Also kann ich mich nur anschließen, weil ich habe auch mal kurz gelesen, nachgeguckt, Jean Marais, wer war das? Weil außer aus Frau Thomas konnte ich den jetzt wirklich nicht unterbringen. Und dann lese ich das so und denke, ja, okay, das ist dann auch einer, der das verheimlicht hat oder versteckt hat, weil wegen seiner Karriere, man will ja nicht negativ drauf einwirken. Nein, der hat das ganz offen ausgelebt und wurde trotz allem auch als Frauenheld zum Teil in den Filmen besetzt, so wie auch in Fort Thomas.
Mhm, genau.
Und das war bekannt, also es war auch der Presse bekannt, so dass man jetzt nicht sagen muss, oh, das wurde nur für Eingeweihte bekannt gegeben. Nein, nein, wenn du in Frankreich jemanden gefragt hast, Jean Marais, kennst du den? Ja, ja. Wie heißt seine Lebensgefährtin? Lebensgefährtin, hör mal, der lebt mit dem und dem zusammen.
Mit Jean Cocteau. Ja, das war ein Schriftsteller, Filmregisseur und Maler. Und der hat tatsächlich auch in einigen Filmen Regie geführt, wie Der Doppeladler oder dann eben auch mit das bekannteste Werk war, ne, wo ist er? Orpheus und das Testament des Orpheus 1960. Das waren so die Filme, in denen Marais dann eben auch eine große Rolle hatte. Und ja, der auch, wie gesagt, ein ganzes Stück älter war als Marais. Geboren 1889, Marais geboren 1913, immerhin 24 Jahre lagen zwischen den beiden. Und dieser Cocteau war verheiratet mit einer Frau und hat dann eben eine offene Beziehung geführt mit Jean Marais. Spannend, fand ich mal erwähnenswert an der Stelle.
Ist erwähnenswert, vor allem wenn man dann sagen muss, wie es leider zu der Zeit für ihn in Deutschland gewesen wäre.
Ja, in vielen anderen Ländern und in manchen Ländern ja leider heutzutage immer noch. Ne? Von daher finde ich das eine super Sache. Ja, und jetzt wolltest du gerade ein Stück weit den Bogen schlagen, dazu zu sagen. Und jetzt kommt Louis de Funès in das Visier von Fantômas.
Richtig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist so eine Situation, wo ich mir dachte, Alter, wenn ihr doch sagt, er kann so gut Gesichter nachahmen. Also bei Jean Marais hat man schon das Gesicht so ein bisschen gemacht, damit man meint, ja, es könnte auch eine Maske sein, die jemand trägt. Bei Louis de Funès ist es wirklich so, sie haben Louis de Funès, er braucht eigentlich nur sich selber spielen als Fantômas, wird aber dann noch so verfremdet, dass die Ohren ein bisschen abstehen, die Augenbrauen buschiger sind, das Gesicht auch irgendwie plastikmäßig wirkt.
Ja, wirklich.
Fand ich dann schon sehr seltsam. Was ich allerdings sehr schön
fand. Es sollte
fand,
halt so sein, dass für den Zuschauer, dass er sieht, ey, das ist jetzt die Maske.
Ja, aber es wäre nicht vonnöten gewesen. Aber die haben auf eine Sache wirklich Wert gelegt und das ist mir aufgefallen. Und zwar ist es ja so, dass Louis de Funès zweimal in Aktion tritt als Fantômas. Einmal ist es ja so, dass er vor einem Kino ist und mit einer MG auf den Schriftzug Fantômas schießt, weil da, glaube ich, der Film aus den 20er oder 40er Jahren lief. Und dann haben wir ja hier noch diesen Raub, was war das, eine Spielbank? Ja, ne?
Mhm.
Und da ist mir was aufgefallen, was ich sehr schön fand, dass man das beachtet hat. Und zwar, Louis de Funès ist ja nun mal nicht ein sehr großer Mann gewesen.
Nein.
Von der körperlichen Größe.
Nein.
Wird jetzt aber von vermeintlich Jean Marais dargestellt als Fantômas. Jetzt kann zwar Fantômas Gesichter nachahmen, aber er kann ja nicht schrumpfen. Und wenn du mal drauf achtest, die werden dem so einen kleinen Laufsteg gebaut haben, weil Louis de Funès auf einmal von der Körpergröße her, Schultergröße, wesentlich höher ist, als er normalerweise sein dürfte. Wenn er also neben Fantômas Schergen herläuft, ist er mit denen auf einer Höhe. Aber die Knie sind zu weit oben, also der muss auf irgendwas laufen. Das fand ich sehr schön, dass man auf diese kleine Feinheit geachtet hat, dass Jean Marais ein bisschen größer ist als Louis de Funès.
Ja, folgedessen, also ich sag mal, der müsste, Marais wirkt auf mich wie jemand mit mindestens Mitte 1,80. Ja, und de Funès, oh, lass den mal Mitte 1,60 gewesen sein.
Aber das fand ich wirklich schön, dass man auf diese Feinheit geachtet hat. Mhm. Und auch da ist es halt so, Louis de Funès als Fantômas raubt halt den Laden aus und dann passiert das dann auch so schön. Du hast ja einmal nach dem Überfall aufs Kino, beziehungsweise dieser MG-Geschichte, diese Situation, wo er mit seinem Untergebenen beim Verhör, beziehungsweise bei der, wie heißt es noch so schön, Phantomzeichnung ist, und die auf einmal dann vorne Louis de Funès skizzieren. Er so, nee, nee, das war ich nicht. Und hast dann aber das Gleiche auch bei diesem Überfall, wenn er da reinkommt und alle schreien, das ist er, das ist er. Und auch da habe ich nochmal drauf geachtet, ja, er ist kleiner. Fällt euch das nicht auf? Okay, Stresssituation, alles okay. Und summa summarum ist es dann halt so, dass Louis de Funès von seinen eigenen Untergebenen, ja, festgenommen wird. Weil ganz jetzt genau. Haben wir ihn, Fort Thomas.
Ja, und das ist ein schönes Stichwort. Da würde ich nämlich gerne auf Inspektor Bertrand eingehen. Das war ja der, der besonders umgiebig dann war. Der hat ja so richtig Spaß gehabt, ihn dann festzunehmen, den Juve. Also der war jetzt, glaube ich, nicht so begeistert, den als Boss vorher zu haben. Und das ist kein geringer als, jetzt kommt wieder ein französischer Name, den ich garantiert falsch ausspreche, Jacques Dunant. Und der hat in einigen anderen Filmen auch mit de Funès noch gespielt. Hier in Fantomas, dann noch in den Fortsetzungen beide, über die wir gleich noch kurz sprechen werden. Aber auch in Balduin, der Ferienschreck, in Die Knallköpfe von Saint-Tropez. Oscar hat die Hosen voll. Also den haben wir dann noch danach ein paar Mal tatsächlich wieder gesehen. Aber nicht nur da, sondern der hat auch in Titel wie French Connection 2 tatsächlich mitgespielt. Also ein richtig ernster John Frankenheimer. Die Fortsetzung von Brennpunkt Brooklyn. Also ein richtig guter Schauspieler. Achtet mal auf den, wenn ihr Fantomas gucken wollt. Das ist einer, da lohnt sich nochmal den Blick hin. Jemand, der wirklich was dargestellt hat und ein Gesicht, was euch garantiert eben auch bekannt vorkam.
Also, ja, gebe ich dir recht. Aber das hast du bei einigen Franzosen, weil da nicht so mit Schubladen gedacht wird wie im restlichen Bereich der Welt, in meinen Augen. Du hast der Name ist heute ja schon mal einige Male gefallen, hier Jean-Paul Belmondo, der hat in ernsten Actionfilmen wie auch in den größten Klamotten gespielt. Das war den Leuten egal, weil man hat ihn ja für seine Arbeit gemocht. Und das ist generell so bei vielen französischen Darstellern. Die kennst du aus der ein oder anderen Boulevardkomödie, aber hast die dann auch in internationalen ernsten Produktionen schon mal gesehen oder auch in französischen ernsten Produktionen.
Ja, ja. Ich meine, aber es ist ja auch im Endeffekt so, wir haben es auch bei Bud Spencer gehabt, zum Beispiel bei Mücke, gewisse Stars haben dann auch gerne mit ihren Sidekicks gespielt, ne, weil sie wussten, auf die können sie sich verlassen, die bringen den Text, die bringen die Szenen auf den Punkt und wenn man befreundet war, hat man denen natürlich gerne auch irgendwo einen Job zugespielt. Auch Louis de Funès hat immer wieder zwei, drei, ich denke nur an seine Filmfrau, die gerne mit ihm zusammengespielt haben, die er gerne engagiert hat. Warum nicht? Wenn es erfolgreich ist, dann ist da ja auch nichts gegen zu sagen.
Und es ist, glaube ich, auch so für den Zuschauern einfacher, mit der Person zu connecten. Wenn du einen Louis de Funès hast, der öfters mit der gleichen Darstellerin das Paar spielt, dann weißt du ja, die Harmonie stimmt zwischen den beiden.
Die klicken und sofort, ne?
Ja, das nimmst du auch sofort hin. Also ich merke, sag ich mal, ein ganz dummes Beispiel bei dem Querkopf. Du hast eine komplett andere weibliche Hauptdarstellerin und ich muss mich immer ein bisschen an diese Hauptdarstellerin gewöhnen. Weil sie ist nicht die gewohnte Filmehefrau von ihm.
Ja, und das ist dann fühlt sich das erstmal fremd an.
Richtig.
Ja, das kenne ich, das Gefühl.
Aber dann haben wir jetzt mal auch die Situation nachher in dem Film, dass ja auch der Inspektor
und der Journalist.
Ja, und beide, wie auch der Journalist, die ja Fantomas, er konnte ja mit seiner Freundin Fantomas entfliehen, landen ja beide im Knast.
Ganz wichtig finde ich noch an der Stelle, so als Side-Note, dass Fandor, also der Journalist, Jean Marais, es schafft, dass Lady Beltham, und die würde ich ganz gerne noch mal, auch wie sie auf dich gewirkt hat, gleich was zu hören, ein Gespräch mithört, wo es darum geht, dass Hélène, die Lebensgefährtin von Jean Marais in dem Film, auch, glaube ich, Journalistin oder Reporterin, entführt wird von Fantomas und er sich hinreißen lässt zu der Aussage, dass das seine neue Geliebte wird. Fand Lady Beltham an der Stelle nicht so spannend. Wie fandst du die Figur von ihr?
Wie fand ich Lady Beltham? Jetzt könnte ich mit dem blödesten Spruch sagen, indem ich sie suche. Aber es ist eigentlich so, wenn wir jetzt mal sachlich bleiben, sie ist eigentlich nur Mittel zum Zweck im Film. Sie ist wie der ganze Film, das muss man auch mal ganz klar sagen, eine kleine Nummernrevue, die dazu beiträgt, dass wir von einer Nummer zur nächsten kommen. Wie oft sehen wir die Frau? Wir sehen sie dreimal am Anfang im Vorspann.
Mhm.
Dann sehen wir sie, wo Frau Thomas, ich vergesse immer den Namen von Jean-Maries Figur, Charakter,
Fandor.
Wo Fandor das erste Mal gefangen wird, wo ihm klar gemacht wird, auch wenn ich nicht da bin, hier Lady Beltham passt auf dich auf. Und dann tritt sie noch einmal in Aktion, halt für dieses ominöse Gespräch, damit sie halt hört, dass Frau Thomas ihr doch nicht so gesonnen ist und sie austauschen will. Ansonsten spielt sie in dem Film keine Rolle. Sie ist nur wirklich Mittel zum Zweck. Man braucht sie, ja, um den Film voranzukriegen und auch zu verbinden in manchen Situationen. Aber sie ist wirklich nur dafür da. Und wie gesagt, das ist das einzige Problem, was ich mit diesem Film habe. Er ist eine kleine Nummernrevue, weil eine wirkliche Handlung hat dieser Film nicht.
So, und das ist für mich, ja, wir kommen ja nachher auch zu einer Bewertung, auch ein Kritikpunkt. Weil Lady Beltham zum Beispiel hat für mich ein wahnsinniges Potenzial in dem Film. Von der Art, was ihre Funktion ist, auch ihre erste Ausstrahlung fand ich sehr interessant. Und am Ende ist sie trotzdem so ein ganz blasser Randcharakter. Hier hätte man ihr einfach ein bisschen mehr Tiefe und Hintergrund geben können. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr Diabolisches. Oder eben so ein 12 schon andeuten, damit das Ganze in dem Film noch ein bisschen mehr wirkt. Du hast das sehr schön auf den Punkt gebracht gerade. Nee, wir müssen von A nach B kommen und dafür müssen wir sie jetzt gerade mal benutzen. Und das finde ich hier an der Stelle einfach ein bisschen schade. Da lässt man ein bisschen was liegen, meiner Meinung nach.
Ja, vor allem, sie hat ja auch Verfügungsgewalt über die Schergen von Thomas. Wir kriegen ja eigentlich nur das Ergebnis zu sehen.
Sie überwacht das Reich von ihm, wenn er weg ist.
Richtig, aber sie hat die
Möglichkeit. Also es ist seine Vertrauensperson, ja?
Ja, und sie hat die Möglichkeit, den Schergen, wenn ich sie jetzt mal so nennen will, zu sagen, packt die beiden ins Auto und dann setzt sie irgendwo aus. Dass das Auto manipuliert war und sie dadurch umkommen sollen, ja, schön. Aber selbst diese Aktion, dass sie diese Macht ausübt, die man wunderbar hätte darstellen können, um der Figur wesentlich mehr Tiefe zu geben, lässt man völlig verstreichen, die Möglichkeit.
Und das fand ich halt sehr schade, ne? An der Stelle ein bisschen Charaktertiefe fehlt einfach, weil das hätte ein guter, wichtiger Charakter insgesamt werden können, für diesen wie auch für die Fortsetzungen. Ja, gut, aber wir wollen jetzt das Ende vielleicht nicht verraten, das machen wir ja im Regelfall nicht. Man kann aber sagen, sie kommen raus dank ja dieser Intervention von Lady Beltham, die eben meint, ja, das war jetzt nicht die feine Art, was der Phantommaster macht, mich da so quasi abzuservieren. Sie manipuliert das Auto, aber Fandor ist natürlich ein Teufelskerl, das macht ihm gar nichts aus, kann trotzdem wunderbar das retten.
War auch wirklich spannend, diese Fahrt.
Diese Fahrt war spannend. Generell muss ich sagen, nimmt der Film im zweiten Teil ordentlich Tempo auf. Also der fängt ja doch sehr entspannt an. Und ich hatte direkt so ein, weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte direkt so ein 60er-Jahre-Flow. Schöne Bilder, schöne Pastellfarben überall, nette, seichte Musik. Alles entspannt. Du musst aufpassen, dass du nicht bei dem Film einschläfst, aber nicht, weil er langweilig ist, sondern weil der so ein entspanntes Flair hat. Und so nach einer halben, dreiviertel Stunde merkst du, oh ja, jetzt wird's flotter, jetzt kommen ja diese Doppelgängergeschichten, die Raubzüge, dann diese Verfolgungsjagd, sehr gut inszeniert. Ja, und dann sollen wir noch ein bisschen was zum Schluss erzählen, ihn wenigstens anteasern, oder?
Also ich sag mal so, wir reden über einen Film von 1964. Und wir wissen, es gibt zwei Fortsetzungen, kommen
also
egal.
Also Phantomas wird hier nicht endgültig geschnappt. Das können wir vielleicht schon verraten.
Es ist halt diese eine Situation in dem Film, wo ich auch wieder auf diese Nummernrevue zurückkommen muss. Es erschließt sich bei mir verdammte Axt nicht der Grund, warum er die beiden freilässt. Also sie sitzen beide im Knast, weil sie als Fort Thomas gehandelt werden, beziehungsweise als Komplize von Fort Thomas. Die Polizei weiß, einer von den beiden ist Fort Thomas, der andere ist der Komplize. Ende aus. Und mir erschließt sich nicht, eigentlich erschließen sich mir zwei Sachen nicht. A, warum muss ich Jean-Marie wieder maskieren als Gefängniswärter, der die beiden befreit, obwohl ich dann doch hätte einfach irgendeinen Schauspieler nehmen können, weil Fort Thomas trägt ja eine Maske, also wäre das egal gewesen. Aber vielleicht vom Vertrag des Schauspielers ist auch egal. Aber ich verstehe es nicht. Man hätte auch sagen können, ja, lass ich die beiden schmoren, sollen die für meine Taten büßen. Dann kann ich in Ruhe meine weiteren Pläne verfolgen. Nein, ich muss sie da rausholen. Das ist so dieser, ja, kleine Logikfehler, den ich habe. Aber es liegt auch vielleicht daran begründet. Ja, es ist
dann, genau, sehr schnell erzählt und nicht so richtig lustig und eingängig.
Aber es liegt daran auch wirklich begründet. A, der ganze Film kommt mir ein bisschen wie eine Nummernrevue vor. Und B, im Nachhinein, nachdem der Film zu Ende war und jetzt nicht, weil Fort Thomas entfliehen kann, sondern generell auf dem, was dann kommt, habe ich im Nachhinein so wirklich das Gefühl gehabt, ich glaube, denen war von Anfang an klar, das Ding wird ein Erfolg und wir brauchen diesen Film einfach, um die Figuren einzuführen und warum müssen wir eine große Handlung stricken? Wir führen die Figuren an und machen so ein paar schöne Situationen, weil eine wirkliche Handlung hast du in diesem Film nicht. Es geht nicht um den großen Raub, das große Verbrechen, was Fort Thomas plant, was vereitelt werden soll. Es geht nur darum, dass du einmal, sag nochmal den Namen,
Fandor.
Fandor, ich weiß nicht, warum ich das nicht behalte. Du hast einmal Fandor, der dieses Pseudo-Interview führt, wofür Fort Thomas sich rächen will. Und das ist eigentlich die ganze Handlung. Darauf basiert der ganze Film. Auf dieses falsche Interview, wo Fort Thomas sagt so, Fandor, diesmal habe ich den Namen behalten, ich gebe euch einen drauf, weil sonst ist das nicht. Das einzige Verbrechen, was du hast, ist der Diamantenraub ganz am Anfang, was Fort Thomas von sich aus führt.
Ja.
Und da sehe ich eigentlich die Stärke der Fortsetzung, wenn wir da mal raufkommen dürfen.
Ja, gleich. Weil da würde ich gerne noch helfen, dir diese Brücke zu den Fortsetzungen zu bauen. Bevor wir das machen, natürlich müssen wir erstmal hier Chronistenpflicht. Zwei Sachen. Das erste ist Per, dann machen wir jetzt hier langsam das Ende des ersten Teils. Brauche ich natürlich wie immer eine Bewertung von dir. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ihr kennt das Prinzip als treue Hörer von uns mittlerweile. 1 voll schlecht, 10 Vollgranate, 5 ist so, naja, Durchschnitt. Na? Per, wo sind wir?
Ich bin hier bei einer, ja, 6,5, mehr zu 7 hin.
Ja, also ich würde tatsächlich eine glatte 7 geben. Ich finde, das ist ein launiger, spaßiger Film, den man sich wunderbar an einem verregneten Sonntag, Nachmittag oder Vormittag reinpfeifen kann, wo man rumcoucht und nichts Besseres zu tun hat. Also eine 7 würde ich dem geben, tatsächlich, und nicht drunter. Und ich würde dir auch gerne helfen, die Brücke zu Teil 2 zu bauen. Ich habe nämlich mit diesem Film, weswegen ich ihm auch nur eine 7 gebe, zwei Probleme. Das eine war ja die Charaktergeschichte von gerade. Und das zweite ist, ja, so positiv das ist, dass der Film kurzweilig und spaßig ist. Es gibt dann doch diese eine Modeschau-Szene, die doch sehr nervig ist und sich zieht. Eine Sache wertet es für mich sogar noch ein bisschen auf. Und das ist immer ein schmaler Grat, wenn Fortsetzungen im Raume stehen. Ich habe hier nie den Eindruck in diesem Film, dass ich von Fantomas wirklich alles gesehen habe, was der drauf hat. Da wird angeteasert, der ist toll in Masken, der kann Fingerabdrücke, der kann toll fliehen. Also alleine die Kranflucht und dann mit dem Hubschrauber, das ist für mich Bond-Niveau der 60er Jahre. Absolute Must-See-Szene, meiner Meinung nach. Ja. Riesenscham. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dieser Fantomas, der kann noch viel mehr und der hat doch garantiert doch viel mehr Dreck am Stecken. Wenn es da jetzt eine Fortsetzung gibt, dann erfahre ich doch hoffentlich mehr von ihm. Das war so mein Gefühl mit Blick auf Teil 2 und Teil 3. Wie war das für dich?
Ja, es war genauso. Also ich muss ja dazu sagen, ich habe mir die Filme, den ersten Teil abends angetan und habe dann gedacht, ach komm, du bist noch nicht müde. Schau dir mal den zweiten an, und dann ist auch der dritte dazu gekommen. Und genauso war's. Also du hast eine kleine Vorstellung von dem, was dieser Charakter sein kann, ohne es wirklich bestätigt zu kriegen. Und dafür sind die Fortsetzungen wirklich kongenial gut. Und auch ab dem zweiten Teil hast du eine wirkliche Handlung in dem Film. Und das Lustige ist,
ab da ist es dann so ein Euro-Spy, kann man schon sagen,
ja,
oder?
Und was ich total lustig finde, ist die Sache, dass der komplette erste Teil im Titelvorspann als Zeichentrickfilm nacherzählt wird. Und das reicht. Also selbst wenn du den Film vor 2 Jahren gesehen hast und sagst, ach, ich guck mir jetzt mal Fantomas gegen Interpol an, aber eigentlich müsste ich den ersten nochmal gucken, damit ich weiß, worum es geht. Nein, guck dir den Vorspann an. Im Vorspann ist die Zusammenfassung als Zeichentrickfilm völlig ausreichend. Und ja, ab dem zweiten Teil hast du 2 Sachen. A, es geht weg von dieser Nummernrevue-artigen Sache.
Genau, das finde ich wichtig. Es bekommt eine richtige Handlung, es ist ein richtiger, strukturierter Film.
B, es fehlt natürlich dann auch Lady Beltham, die wird kurz erwähnt, dass sie irgendwie nicht mehr da sei. Und die aufgrund des Charakters im Laufe des Films auch klar wird, warum sie wahrscheinlich nicht mehr da sein wird. Weil genau, er fand diese Beihilfe zur Flucht wohl gar nicht gut.
Nö, das hatte Folgen.
Und der Charakter wird auch von Mal zu Mal böser.
Und das finde ich noch ganz wichtig. Weil ich stelle mir ja die Frage an der Stelle, was bleibt von Fantomas, wenn da Louis de Funès nicht seinen Durchbruch gehabt hätte und so aberwitzig den Kommissar Jilf gespielt hätte. Mit Teil 2 und 3, sag ich, das wird ein so toller Bösewicht. Das gibt schon zu Recht an der Stelle einen Grund, warum man immer noch über diese Verfilmung redet, obwohl sie ja so wenig mit dem Original zu tun hat. Ja, und die anderen Verfilmungen, die es gibt. Also wenn ihr erst das seht und dann im Anschluss hingeht und dann die Louis de Funès-Filme seht, dann werdet ihr irgendwie denken, wow, cool, die sind die besten, weil sie halt lustig und eingängig sind. Aber es hat am wenigsten halt tatsächlich mit Fantomas, dem Bösewicht, zu tun. Man hat es doch sehr, sehr eingängig gemacht und verflacht. Per, wer hat denn hier wen beeinflusst? Der Dr. Mabuse ist ja kurz davor erschienen und ist ja auch basierend auf historischen...
Na, Mabuse ist schon deutlich vorher erschienen, der Originale, und ist auch von den 60er-Jahre-Versionen nicht so ganz abzuwerten.
Auch die sind ja früher, oder auch Bond, also wenn man mal schaut,
also ich sag mal so,
was erkennt man hier in Fantomas wieder?
Dann also Fantomas nimmt schon das gewisse... von Bond vor. Also Fantomas nimmt Bond ein bisschen vor. Du hast einen Film von 64, 64 kam gerade mal raus, Goldfinger, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Wenn man Bond hier noch funktioniert, was sehr durch Daniel Craig in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Oh, das ist ja eine separate Folge, wenn wir jetzt über...
Nein, will ich auch nicht, gar nicht weiter eingehen. Aber du hast wirklich mit der Basis von
Dr. Fantom- No 62?
Ja, 63 Liebesgrüße aus Moskau und 64 müsste Goldfinger gewesen sein.
So, das heißt, wir hatten 3 Bond bis dann Fantomas.
Ja, aber du hattest bis Goldfinger noch nicht diese Verbrecherbasen. Und ich denke mal, das ist ein Zeitgeist gewesen. Die haben sich alle gegenseitig beeinflusst. Vom filmischen wie auch von der literarischen Vorlage.
Muss ich in einem Punkt übrigens korrigieren. Mabuse kam nach Fantomas. Fantomas 1911, Mabuse ab 1920.
Okay. Ich hatte Fantomas nicht in den 10er Jahren. Ich hatte den auch noch in den 20ern. Nein,
bei den Filmen ist es dann so, wenn man jetzt auf die bekannten Filme schaut, dann haben wir jetzt hier 64 Start der 3 Fantomas-Filme und die 1000 Augen und so weiter. Die Filme, die wir alle kennen, der Mabuse-Reihe ab 1960. Also die waren an der Stelle ein bisschen vorher. von dem berühmten CCC-Filmstudios, die auch die Edgar Wallace-Filme gemacht haben.
Ja, aber wer hat hier wen beeinflusst? Ich denk mal, es ist nicht wie heute, wo die Leute filmisch bei jemandem anderes abkupfern. Ich denke mal, es hat sich in der Zeit damals so wirklich entwickelt.
Mhm. Klar. Aber schon spannend, wenn man jetzt mal diese Sachen sich anguckt, wie ähnlich sie sich sind und wie sehr sie sich bedingen, obwohl das damals ja noch keine Copy-Paste-Veranstaltung war.
Klar, gehen wir jetzt mal so 5 Jahre weiter und nehmen die Hochzeit der Eurospy-Welle, dann wissen wir alle, wo die Filme ihre Inspiration her hatten. Aber wir befinden uns ja da nun mal in einer Zeit wirklich, wo Bond neu war. Und man genau. da noch nicht wirklich abgekupfert hat.
Und Bond war auch noch nicht bondig. Ne? Das muss man ja mal sagen. Das entwickelte sich ja gerade.
Ja, wobei mit Liebesgrüße, also Dr. No weniger, aber ab From Russia with Love, Liebesgrüße aus Moskau schon. Aber lass uns nicht über Bond reden, sonst wird das hier eine ganz lange Veranstaltung leider durch mich.
Müssen wir mal vertagen auf eine Bond-Folge.
Okay, eine Frage nur. Wer ist dein Lieblings-Bond-Darsteller?
Das ist für mich keine. Es ist Connery, es bleibt Connery, es wird immer Connery sein. Okay, es ist total langweilig, diese Antwort. Ich lieb auch die Roger Moore-Version. Gar keine Frage.
Komm, lass uns das Thema wirklich wechseln, sonst ich verfange mich jetzt noch. Ich habe da eine These, da kommen wir wirklich bei meiner Bond-Folge zu. Fantomas. Nein, um das mal zu Ende zu führen, also ich find's wirklich schön, dass man im Nachhinein den ersten Fantomas als Prolog sozusagen hat, der wirklich nur dazu dient, die Figuren einzuführen. Und ab Interpol und später mit Scotland Yard, der ja noch böser gewirrt, es wirklich so haben, dass Fantomas wirklich sich entfalten kann in seiner Bösartigkeit. Und das muss man dem Charakter sagen, er wird immer böser. Und leider gibt's keinen vierten, fünften Teil. Ich denke, irgendwann wäre er richtig übel geworden. Aber das hätte wahrscheinlich auch dann das Problem gehabt, dass Louis de Funès dann nicht mehr schon mitgespielt hätte. Und ich denke, es wird auch das Problem gewesen sein für einen vierten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zuschauerzahlen so runtergegangen sind, sondern ich denke mal, Louis de Funès hatte einen gewissen Bekanntheitsgrad zu dem Zeitpunkt und man hat ihn mehr mit Komödien als mit ernsten Krimis gesehen. Und genau. Das muss ich auch mal dazu sagen, um auch nochmal, weil du Bud Spencer vorhin erwähnt hast, die Fantomas-Reihe ist in meinen Augen für Louis de Funès das, was für Bud Spencer die Plattfuß-Reihe war.
Schön, dass du es bringst. Das hätte ich sonst noch reingeworfen. Ich sehe da eine unheimliche Parallelität der Ereignisse, dass jemand da als Einzeldarsteller so seinen richtigen Durchbruch gefeiert hat mit einer eigentlich erstmal sehr ernsten Reihe. Mit Krimi, Plattfuß wurde dann immer klamaukiger und gleichzeitig wurde Fantomas immer böser. Aber ich finde da eine unheimliche Parallelität.
Ja, weil was verbinde ich mit Louis de Funès? Klamauk, Komödien. Nein, ja, Madame! Und dann guckst du Fantomas, gerade so die ersten zwei, die dann schon von Seiten Louis de Funès wesentlich ernster werden. Im dritten wird er noch lustiger. Da gehen wir so mehr in sein normales Schema rein. Aber es sind ernstere Filme. Gucke ich mir aus dem gleichen Jahr hier Saint-Tropez an. Das ist ein Unterschied für Tag und Nacht. Das ist eine pure Lebwohl-Gut-Laune-Komödie.
Ja, man merkt einfach, dass er mit Fantomas sich wirklich dann etabliert hat. Und dann eben in den nächsten Filmen wirklich er selbst war und so gespielt hat, wie wir das dann kennen. Unter anderem ja auch in Oscar 1967, um da noch mal den Bogen zu spannen, Per. Aber das vielleicht dann bei einer Top 5.
Und nicht so wie Sylvester Stallone in den 90ern.
Das habe ich nie gesehen. Oh Gott, oh Gott.
Doch, ich habe es geguckt, Ornella Muti.
Ja, Per, willst du ganz kurz sagen, die Fortsetzung, du hast jetzt eine 6,5 bis 7 für den ersten Teil gegeben, Teil 2 und Teil 3, wo würdest du die einordnen?
Die würden bei mir bei einer 8 landen jeweils.
Also die Reihe steigert sich sogar.
Finde ich deutlich besser als der erste Teil. Und aufgrund, dass ich hier auch mal in dem zweiten und dritten Film eine Handlung habe und auch die Bösartigkeit von Fantomas deutlich mehr zur Schau getragen wird, gefällt mir tatsächlich Fantomas gegen Interpol und Scotland Yard jagt Fantomas, glaube ich, deutlich besser.
Cool. Ich muss Teil 2 und Teil 3 auf jeden Fall jetzt nochmal nachholen. Das habe ich eigentlich auch vorgehabt. Und wie gesagt, jetzt einfach durch die sehr sonnigen Tage, da waren wir viel draußen, haben viel unternommen, nicht so die Zeit gehabt, kommt aber auf jeden Fall. Wenn ihr euch jetzt so fragt, dieser Jean Moret, was hat der denn noch so gemacht? Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach, weil im Endeffekt tatsächlich sind Fantomas die Dinger, die bekannt sind mit ihm per. Ansonsten, wie gesagt, 20 Jahre Mantel-Degen-Filme und wer jetzt erwartet, dass er nach Fantomas eine Riesenkarriere gemacht hat, den muss man ganz klar sagen, also seine Filme sind aus dem Mantel- und Degen-Bereich rausgekommen, aber tatsächlich hat der Mann danach relativ eigentlich schnell aufgehört, häufig zu drehen und auch er war eigentlich noch nicht in einem Alter, wo er seine Karriere beendet hatte, aber er ist dann auch deutlich kürzer getreten. 1970 war dann im Prinzip das letzte Jahr, wo er mehrere Projekte hatte und die Fantomas-Filme waren ja beginnend mit 64, 66, 67, also ihr merkt, da war also auch nicht mehr viel Karriere danach, erstaunlicherweise. Das war für mich übrigens so ein Aha-Effekt. Ich dachte, der hätte jetzt damit nochmal so eine zweite Karriere angekurbelt, war tatsächlich nicht der Fall.
Schade für ihn, aber wenigstens hat Louis de Funès es geschafft.
Jo.
Jo. Und dann habe ich jetzt eine Frage fürs nächste Mal.
Die beantworte ich dir gerne, aber vorher würde ich auf etwas hinweisen. Wer bis jetzt gehört hat, der ist ein treuer Hörer. Vielen Dank dafür. Und treue Hörer machen natürlich was? Sie folgen uns auf Twitter, sie folgen uns auf Instagram oder auf YouTube, wo der Peer immer so nett ist und ich habe das jetzt wieder bei den letzten Folgen, zum Beispiel bei Dawn of the Dead gesehen. Was für eine Wahnsinnsarbeit du da reinsteckst, Peer. Diese Podcast-Folge nochmal schön zu bebildern. Genau das, was ich hier eigentlich so ins Mikrofon nur so reinrotze, launig, nochmal mit Bildern visuell rauszuheben. Genial. Also Leute, es lohnt sich definitiv, da YouTube anzuschmeißen und unsere Podcast-Folge auch dort zu verfolgen, wenn wir über Plakate reden, über Cover, über Poster, über Darsteller. Peer findet da im Fundus immer ganz tolle Dinge, die wir völlig legal dann dort nutzen dürfen und einstellen dürfen und das Ganze euch nochmal einen ganz anderen visuellen Aspekt gibt. Ansonsten findet ihr uns auf diesen drei Social-Media-Plattformen ganz einfach unter Videokassetten-Kinder, immer ganz einfach und bitte, ne, YouTube die Glocke bimmeln bei den anderen Folgen und sehr gerne auch mal teilen, kommentieren und so weiter und so fort.
Jetzt so, und jetzt möchte ich dir die Wahl lassen.
Mhm.
Und zwar, wie heißt es so schön, 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden. 3 Filme sind frei. Mhm. Möchtest du nur lachen? Möchtest du ein bisschen Spannung beim Lachen haben? Oder möchtest du das pure Abenteuer erleben?
Nur lachen? Lachen und Spannung oder das pure Abenteuer? Boah, das. Ich hätte ja auf alles 3 Bock. Ich glaube aber, Lachen ist auf jeden Fall gut in den jetzigen Zeiten. Wir haben bei Fantomas ja auch schon gelacht und wir sollten auch weiter lachen, denn andere Themen sind ja erdrückend manchmal genug. Deswegen würde ich sagen, Lachen mit Spannung.
Lachen mit Spannung.
Hm?
Ja, dann möchte ich das so sagen. Ich möchte euch einladen, mit mir nach Beverly Hills zu reisen. Als ein schäbiger Cop aus Detroit.
Willkommen Beverly Hills Cop. Lass mich raten, Teil 1.
Nein, 3.
Ich will nicht den Teil 4? Nicht Teil 4.
Okay, einigen wir uns auf Teil 1.
Beverly Hills Cop Teil 1. Boah, da freue ich mich sehr drauf. Das wird schön. Das war Fantomas Teil 1 mit einer klaren Empfehlung, Teil 2 und Teil 2 auch zu gucken. Hier an der Stelle, wir können alle 3 empfehlen. Alle 3 sind übrigens gerade streamable bei Amazon Prime in eurer Flat. Hey, auch das hätte ich heute am Anfang sagen sollen. muss ich mir mal wieder ein bisschen mehr auf meine Notizen achten. Streamable bei Amazon Prime bedeutet in dem Fall noch auf Flat drin, ohne Aufpreis. Also jetzt die ultimative Gelegenheit, mal irgendwo wie Per einen launigen Phantomasabend zu machen. Per, wir sind durch oder hast du noch irgendwie einen sachdienlichen Hinweis heute?
Madame de Monsieur, nachdem Sie das Videoprogramm Ihrer Wahl gehört haben, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das Zurückspulen der Kassette erwünscht ist. Sollten Sie dieses nicht tun, müssen Sie es mit einem französischen Frau bezahlen. Auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Au revoir.
Ciao, ciao.